dann Vorbemerkungen. Vermutlich werde ich leiser werden. Ich experimentiere zurzeit mit Hörgerät. Und da hat man selber kein Empfinden, wie man ankommt. Also wenn Sie mir irgendwie bedeuten, es ist zu leise, die junge Mannschaft nicht, aber die, naja, Sie wissen schon, wen das angeht. Ich möchte da niemanden enttäuschen. Und so dann bin ich nicht unhöflich, sondern erkältet und deswegen gebe ich keinem die Hand und verschwinde nachher möglichst schnell wieder, weil ja, meine Frau auf mich wartet. Man muss immer eine gute Begründung haben. Ich lese einen Abschnitt, der ist ja schon angekündigt worden, aber ich lese ihn im Zusammenhang und also den Anfang erst, weil die Zeit doch etwas begrenzt ist. Aus dem Philipperbrief, einem der besonderen Briefe des Apostels Paulus, in dem er mit besonderer Liebe und Wärme schreibt, weil er eine so gute Verbindung mit den Geschwistern in Philippi hat. Umso sonderbarer ist dieser Abschnitt. Ich lese Kapitel 3 von Vers 1 an. Da schreibt der Apostel ganz im Duktus dieses Briefes: Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Halleluja, sage ich dazu, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Tonwechsel. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Also, das ist schon seltsam. Aber das werde ich nicht weiter begründen oder erklären. Das sage ich dann morgen etwas dazu, wenn ich es nicht vergesse. Ich werde älter und manchmal vergesse ich was, sagt meine Frau. Denn wir sind die Beschneidung. Wir sind die Beschneidung, die wir vom Geist Gottes, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch, obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es vielmehr, der ich am achten Tag beschnitten bin. Aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Die folgenden Abschnitte kommen dann so nach und nach. Vielleicht hilft es Ihnen, wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass ich beim Umräumen im vergangenen Jahr ein kleines, altes Schriftchen gefunden habe und dieses mich zu dem, was folgt, angeregt hat. Man sagt manchmal auch inspiriert hat. Da ging es nämlich um das Thema, das jetzt schon angeschlagen wurde, Vaters Haus. Und was ich Ihnen darbieten werde, ich habe also Ich habe also die Gliederung von diesem Schriftchen übernommen und das dann natürlich mit Leben gefüllt, nach meinem Geschmack. Aber dieses Heftchen hat mich sehr beeindruckt. 100 Jahre alt, wie sagt man dann, das frühes Jahrhundert, fernes, graues Mittelalter oder irgendwie so. Aber mich hat das sehr angesprochen. Also Leitgedanke für die Betrachtung dieses besonderen Abschnittes, einer der seltenen Abschnitte, in denen der Apostel ganz persönlich wird. Das hat er nie so rausgehängt. Aber hier, in einem besonderen Zusammenhang und gegenüber der Gemeinde, mit der er besonders persönlich auch verbunden war, da bezieht er sich, wir sagen in Pietistenkreisen, auf seine Bekehrung. Da hat er nicht oft drüber gesprochen. Aber das steht im Hintergrund dessen, was er sagt, was er getan hat und so weiter. Das spürt jeder, der sich mit seinen Schriften befasst. So, also, der Herr, von dem ich also inspiriert wurde, der ging aus von dem bekannten Wort, das indirekt schon zu hören war, aus Johannes 14, Vers 2. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, sagte Jesus, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Vaters Haus, der Herr Jesus sagt, meines Vaters Haus. Meines Vaters Haus sagt er. Er spricht davon, als wenn das Wirklichkeit wäre. Denken Sie mal. Wir wissen das alles. Wir kennen all die Sprüche, die Bibelsprüche meine ich und so weiter, haben manche Predigten vielleicht gehört, selber gehalten unter Umständen. Aber denken Sie mal einen Augenblick nach, wie real ist das für mich, meines? Für den Herrn Jesus war das klar, das können wir nachvollziehen, nicht? Und er wusste, wo er hinging. Und deswegen konnte er so leben, so dienen und so sterben. Meines Vaters Haus. Und jetzt eröffnet er denen, die ihm vertrauen, ihm folgen, auf ihn hören, das Vorrecht, auch das zu wissen, sagen zu dürfen, glauben zu dürfen. Meines Vaters Haus. Und der Schreiber dieses kleinen Büchleins, Heftleins, weiß gar nicht, wie man das einordnen soll, der führt dann aus, es ist ganz wichtig für uns, dass wir uns jetzt schon mit Vaters Haus, mit meines Vaters Haus beschäftigen. Dass ich da mich auskenne. Da stocke ich ein wenig und denke, was beschäftigt uns alles? Was hält uns in Atem? Was fordert uns heraus? Also Dinge, es sind nicht immer ganz schwierige, aber doch gibt es viele Sachen, an denen kauen wir immer wieder rum und werden nicht fertig und kriegen das nicht gebacken. Meines Vaters Haus ist dann ganz weit weg. Ich denke jetzt an echte Probleme. Ich führe jetzt keine Beispiele an. Kenne ich mich aus im Haus meines Vaters? Beschäftige ich mich damit? Und das, was mir so Eindruck gemacht hat, war, dass dieser Mann in aller Schlichtheit sagte, Vaters Haus hat verschiedene Zimmer. Wir werden jetzt an diesen Abenden versuchen, das eine oder andere Zimmer zu betreten. Uns damit zu befassen. Wie sieht es aus in meines Vaters Haus? Am meisten kann ich lernen über Vaters Haus oder eigentlich nur dort in der Schrift. Und gerade dieser Abschnitt, den ich gerade angelesen habe, der soll dabei ein Stückchen Hilfestellung geben, uns anleiten zu verstehen, wie sieht es aus im Hause meines Vaters. Das erste Zimmer, das jeder betreten muss, und nur durch dieses Zimmer kommt man ins Haus des Vaters, ist ganz altmodisch. Wie gesagt, vor 100 Jahren, aber es ist immer noch aktuell, es ist das Auskleidezimmer. Sie können meinetwegen auch sagen Garderobe. Ich nehme an, jede Wohnung hat irgendeine Garderobe und wenn sie nur so schmal ist, mit Haken oder Kleiderbügel, was weiß ich, damit man da sein Gewand, zumindest das Obergewand, ablegen kann. Meines Vaters Haus kann man nur durch das Auskleidezimmer betreten. Keiner kommt hinein, ohne es zu benutzen. Was macht man in einem Auskleidezimmer? Man legt ab. Man legt ab, was man trägt, mit sich herum trägt. Paulus hat in diesen wenigen Versen, die ich verlesen habe, sehr eindrücklich, sehr persönlich dargelegt, wie es ihm gegangen ist, wie er Zutritt gewonnen hat zum Hause seines Vaters. Das war so ein einschneidendes Erlebnis, das hat sein Leben buchstäblich auf den Kopf gestellt. Paulus schildert sehr deutlich, geradezu drastisch, wie er beim Betreten dieses Raumes einen völlig neuen Blick bekam für seine Klamotten. Er schildert ja sehr deutlich mit dem ganzen Stolz des aufrechten, frommen Pharisäers, wie gut er bekleidet war, wie gut er unterwegs war. Keiner konnte ihm da so leicht das Wasser reichen. Also nach der neuesten Mode gekleidet. Ich gucke mir das manchmal so an, was da so gibt. Ich habe immer etwas Schwierigkeiten, das zu begreifen, was sich die Menschen so anziehen. Aber gut, ich bin halt alt geworden und habe mich entschieden, ich kleide mich so und bin dabei geblieben. Er zieht zum Beispiel immer noch Krawatte an. Ne? Manchmal dann genehmige ich mir das jetzt auch schon mal ohne, weil ich allmählich ja wirklich in Ruhestand gehe. Aber Ich unterscheide immer noch Sonntag und Alltag und sowas Altmodisches. Und ich mache das sogar bewusst. Naja, das ist eine andere Sache. Paulus entdeckt auf einmal, dass seine Staatsgarderobe Superteile auf einmal in diesem Zimmer erscheinen wie alte Lumpen. Das wird hier so gesagt in Vers 7, was mir Gewinn war, also für mich wertvoll war, Inbegriff meines Lebens, da habe ich alles drauf gesetzt. Das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Und das war keine Augenblickssache. Also irgend so ein besonderer Moment, da ein Gefühlsmoment. Und man hat ja manchmal so Anwandlungen, nicht? Und dann, 3 Tage später, dann setzt sich das so ein bisschen und dann sagt die Mutter zum Vater, der Junge, der hat also auch da so irgendwelche geistlichen Anwandlungen. Warte nur ab, das legt sich wieder. Er sagt, auch jetzt noch, erachte ich alles für Schaden. Hier geht es nicht um Geschmacksfragen. Also Mode ist weiterhin eine Geschmacksfrage, nicht? Es geht mir jetzt nicht gegen Mode oder sowas, sondern nur um das zu illustrieren. Es geht nicht um modische Geschichten, sondern es geht hier um Werte. Eine Umwertung. Da sagt er deutlich, ich erachte es für Dreck. Was ist Dreck? Wenn man es weniger freundlich und höflich ausdrückt, dann ist es das, was man da an einem stillen Örtchen hinterlässt. Das meint Paulus wirklich so drastisch. Stellen Sie sich das mal vor. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Das hat nichts mit besonders guter, zugespitzter Rhetorik zu tun. Es gibt ja Leute, die können da Feuerwerk loslassen und da ist man hin und weg und sagt, ja. Nein, hier geht es Paulus wirklich um die Existenz. Also es ist ihm ganz entscheidend wichtig, immer noch diese Umwertung. Paulus erkennt, wie er vor Gott steht. Völlig verlumpt. Ihr lieben Leute, jeder, der sich bekehrt hat, hat das einmal wenigstens so anfangsweise oder also jedenfalls in irgendeiner Weise entdeckt, erkannt und gesagt, stimmt, ist so. Keiner kommt in das Haus des Vaters, ohne in das Auskleidezimmer zu kommen und dem dort standzuhalten, was er dort entdeckt. Das könnte man durch die Bibel gehen und Beispiele über Beispiele sagen. Und ich fahre fort, das war nicht nur der erste Schritt sozusagen, sondern Paulus sagt das immer wieder, vielleicht nicht in dieser Weise, aber dem Sinne nach, immer wieder neu ist es nötig, in dieses Zimmer zu kommen und sich dieser nicht ganz leichten Prozedur zu unterziehen, sich in das Licht Gottes stellen zu lassen. Und ihr lieben Leute, wenn das nicht immer wieder geschieht, entwickeln wir uns verkehrt. Werden wir geistlich nicht wachsen können. Wir wachsen an allem Möglichen, vielleicht an Bibelwissen, an Kenntnis und aber wir werden nicht echt geistlich wachsen. Ich könnte jetzt biblische Beispiele anziehen. Denken Sie an den sogenannten verlorenen Sohn. Was macht der Vater mit ihm? Er nimmt ihn in den Arm ohne Scheu, welch ein Bild, und sagt, weg mit den alten Klamotten. Und? Ja, das kommt dann demnächst, das ist heute noch nicht dran. Was mir vorher Gewinn war, ist mir jetzt Schaden. Wunderbar, wenn ein Mensch das entdeckt und so Zugang bekommt zum Haus Gottes. Vom Vater in den Arm genommen wird. Aber das kann ich nicht konservieren in dem Sinne, dass jetzt alles paletti ist und weiter wunderbar geht, sondern dieser Prozess muss weitergehen. Dinge, die zum neuen Leben nicht passen, müssen entdeckt werden. Die traurige Wahrheit ist, dass viele Kinder Gottes sehr gut mit ihren alten Klamotten leben können. Dass sie vielleicht sogar es gar nicht mehr merken, wie Gott sie sieht. Wenn man das jetzt von der Seite sieht, ist es ein ganz großes Geschenk, wenn ich entdecke, so kann ich vor Gott nicht bestehen. So wie dieser Mann, der da bei dem Gleichnis vom Abendmahl, von dem berichtet wird, der setzt sich auch dahin, der hat also irgendwie die Gesichtskontrolle passiert, sitzt er da, dann wird er gefragt, wie bist denn du hier reingekommen? Du bist ja gar nicht richtig bekleidet. In diesem Zimmer geht es nicht um Textilien, sondern hier schaut Gott hinein in das Herz eines Mannes. Ich rede jetzt zunächst von Paulus. Und Paulus entdeckt alles das, was ich bisher bewerkstelligt habe, erarbeitet habe. Und das war nicht schlecht. Waren keine Sünden in dem Sinne. Aber vor Gott taugt es nicht. Auf einmal entdeckt er in seinem Herzen, in seinem Wesen, in seinem Verhalten Dinge, die er vorher nie gesehen hat. Er entdeckt zum Beispiel einen ganz tief verwurzelten Stolz. Er entdeckt eine Selbstsicherheit. Jeder Mensch braucht unterschiedlichem Maße Sicherheit. Und wir arbeiten alle eifrig daran, uns abzusichern, nach allen möglichen Gesichtspunkten. Manche haben eine hohe Risikobereitschaft und so weiter, das spricht aber nicht dagegen. Paulus entdeckt auf einmal, welche Beweggründe, welche Antriebe ihn gesteuert haben. Und ist erschüttert. Das haut, sagt man so früher mal, das haut den stärksten Mann um. Wenn er das erkennen muss. Und das Erschütternde ist, ich kann mich davon nicht befreien. Ich nicht. Darum musste der Herr Jesus kommen auf die Erde, darum musste er am Kreuz sterben. Und damit sein Sieg in meinem Leben Kraft bekommt, muss ich in dieses Zimmer und mich dem Ganzen stellen. Muss? Nö. Aber anders geht es nicht. Das kann man das ausdrücken, wie man mag. Es ist eigentlich ein einzigartiges Angebot. Wie gesagt, die einzige Möglichkeit, in Vaters Haus zu kommen. Und ihr lieben Leute, ich muss mir jetzt keinen Platten machen, wie kriege ich das bloß hin? Wer bereit ist, auf den Herrn zu hören, der kriegt ganz schnell was gesagt und gezeigt. Das dauert manchmal seine Zeit, aber jeder bekommt von dem Vater ehrliche Rückmeldung. Ich muss eigentlich nur hören und dann sagen, Herr, passt mir nicht, oder? Danke, dass du so treu bist, so freundlich, jetzt hilf mir auch, die richtigen nächsten Schritte zu tun. Welch ein Geschenk, wenn ich das, was mich behindert, mich zurückhält, mich untauglich macht, dort zurücklassen kann. Soll ja da nicht bleiben. Das sagt Paulus in einer seltenen Klarheit in diesem Abschnitt. Welch ein Geschenk ist es, dass wir wissen dürfen, das Haus meines Vaters steht bereit. Mein Vorrecht, mein verbrieftes Vorrecht, ich darf eintreten und jetzt schon dort zu Hause werden. Der Herr Jesus zieht mich. Der Geist Gottes zieht mich in diese Richtung. Und ganz gewiss wird dabei etwas herauskommen, worüber ich nur staunen kann. Paulus staunt. Amen. Ich darf beten. Herr Jesus, mach unsere Herzen warm. Wecke in uns neue Sehnsucht. Unser Heimatrecht in deinem Haus in Anspruch zu nehmen. Nimm uns die Scheu und die Angst, was uns da blühen könnte. Und wecke in uns die Zuversicht ganz neu, dass du es mit uns gut meinst. Und dass du uns segnen willst, auch mit dem, was du uns in diesem Auskleidezimmer je und dann zeigen musst. Du möchtest, dass wir vorwärts kommen, dass wir wachsen und reifen, brauchbarer werden und auch froher. Herzlichen Dank, Herr, dass das nicht alles nur fromme Worte sind, sondern gerade das Beispiel unseres Bruders, des Apostels Paulus, zeigt, wie echt das ist und welche Auswirkungen es hat, wenn du Raum bekommst in unserem Leben. Wir danken dir dafür, dass es wahr ist. Amen.